Das, wissen Sie, das mentale Üben und das instrumentale Üben ist wie Einatmen und Ausatmen. Das eine geht nicht ohne das andere. Künstlerische Entwicklungsprozesse sind schmerzhaft. Wenn man über sich hinaus wächst, gibt es Wachstumsschmerzen. Deshalb ist es so wichtig, glaube ich, dass man als Lehrer ganz behutsam begleitet, auch psychologisch, einen angstfreien Raum schafft, in dem diese Prozesse stattfinden können, in steter Ermutigung, und dass man als Lernender versteht, dass ein Scheitern immer eine Chance ist. Üben bedeutet wiederholen. Und was Wiederholen angeht, gibt es zwei strategische Ausrichtungen. Entweder ich arbeite mit Wiederholungsbegrenzung oder ich arbeite mit zeitlicher Begrenzung. So ins Blaue hinein zu üben, funktioniert für mich irgendwie nicht. So im Sinne von, ich übe so lang, bis ich mich gut fühle oder so.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Mein heutiger Gast ist Professor Christian Pohl. Christian Pohl ist Professor für Klavier und Klaviermethodik an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Dort habe ich ihn auch kürzlich besuchen dürfen, um mit ihm über ein weiteres seiner Forschungsfelder, das mentale Üben, zu sprechen. Gemeinsam haben wir versucht, Licht in das Feld dieser Übetechnik zu bringen, die zwar oft genannt wird, deren konkrete Ausführung aber oftmals vage bleibt. Wir sind tief in das Thema eingestiegen und haben uns angeschaut, welche Möglichkeiten und konkrete Methoden es gibt, mentales Training in unserem täglichen Üben einzusetzen. Christian Pohl hat sich dazu sogar während der Folge ans Klavier gesetzt. Natürlich haben wir das Thema versucht, auch in den größeren Kontext des Übens insgesamt zu setzen, und Christian Pohl hat immer wieder auch ganz konkrete Übetipps gegeben. Übrigens, ein Blick in seine Klaviermethodik lohnt sich definitiv nicht nur für Pianistinnen und Pianisten. Das Thema ist komplex. Daher gibt es wie immer die Transkription unseres Gesprächs zum Nachlesen auf meinem Blog. So könnt ihr einzelne Punkte ganz in Ruhe nochmal durchlesen und euch auch die entsprechenden Notenbeispiele dazu anschauen. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, teilt doch einfach euren Lieblingstipp aus der Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Dadurch helft ihr mir, den Podcast noch ein kleines Stück bekannter zu machen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie,
sich selbst durch Musik zu entdecken.
Das heißt, es ist eine sehr mit sich selbst beschäftigende Art und Weise und an sich selbst kennenlernen und in sich hineinhorchen. Also was sehr Selbstreferenzielles auf jeden Fall, oder? Bei Ihnen dann?
Ja, ich glaube, grundsätzlich können wir ja nicht wissen, was in einem anderen Menschen vorgeht, wenn er Musik hört, auch wenn er Musik macht. Wir können immer nur auf das eigene Erleben referenzieren. Und die Beschäftigung mit Musik, sei es am Klavier, sei es rein mental, sei es im pädagogischen Kontext, ist immer auch eine Beschäftigung mit sich selbst. Denn was wir in der Musik erleben, glaube ich, ist etwas, das wir selbst in uns tragen und das durch Musik lebendig werden kann, durch Musik ins Licht des Bewussten gerückt werden kann. Und deswegen ist die Beschäftigung, glaube ich, mit Musik, ob übend oder eben unterrichtend, immer auch eine Beschäftigung mit vielleicht teils verborgenen Seiten des Selbst.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Da können wir vielleicht gerne mal im Anschluss ein bisschen genauer drauf eingehen. Gibt es denn aktuell bei Ihnen gerade einen Künstler, Künstlerin oder ein Album auch vielleicht, was Sie in Dauerschleife hören?
Das Fauré-Requiem in der Aufnahme mit Chili Bidake, das höre ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne und sehr oft. Es gibt einen Probenmitschnitt auf YouTube, und wie er probt und wie sich die Musik in der lebendigen Probe verändert, das beeindruckt mich so tief, dass das etwas ist, was eine ständige Faszination auf mich ausübt.
Spannend, das kenne ich nicht, das werde ich auf jeden Fall mal im Nachgang mir anschauen. Und wenn Sie jetzt auf Ihr eigenes Spiel zurückschauen, gibt es da einen Künstler, eine Künstlerin, der Sie sehr stark geprägt hat, wie so eine Art Vorbild, wenn man so möchte?
Da gibt es zwei. In meiner Jugend war ich, wie so viele andere auch, fasziniert und geradezu hypnotisiert von Horowitz. Mhm. Bis heute ist dieser Pianist ein Phänomen für mich, das ich kaum zu ergründen vermag, was er macht. Es ist auf der einen Seite von einer solchen Natürlichkeit und Unmittelbarkeit geprägt und auf der anderen Seite aber so weit entfernt von allem Fassbaren, dass das also eine stete Faszination für mich ausübt. Und dann natürlich auch Emil Gehlels, der Lehrer meines Lehrers, dessen Kunst für mich bis heute ebenfalls etwas ganz Unergründliches hat.
Ich habe mir, bevor wir gleich wirklich einsteigen in unser heutiges Thema, das mentale Üben, was überlegt, um so ein bisschen auch Sie kennenzulernen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht persönlich kennen. Und zwar habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt, um auch so ein bisschen warm zu werden hier im Gespräch. Sie haben einen Joker, da dürfen Sie quasi beides sagen oder sich der Antwort entziehen. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf Ihre Antworten. Wir haben gerade schon vorhin vor der Aufnahme drüber gesprochen. Ich glaube, jetzt kenne ich Ihre Antwort auch da schon drauf. Leipzig oder Freiburg?
Leipzig.
Sie waren ja vorher in Freiburg Professor, ja. Auch Dozent gewesen, Verzeihung.
Lehrbeauftragter, genau.
Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, ja. Zum ersten Mal heute hier und sehr, sehr beeindruckt, auch von der Hochschule hier. Lernen oder lehren?
Das sind für mich Synonyme.
Ist das schon Ihr Joker?
Das war der Joker.
Dann bin ich gespannt, was dann noch gleich kommt. Unterrichten oder Konzerte spielen?
Unterrichten.
Viele kleine Übeinheiten oder üben am Stück?
Kleine Übeinheiten.
Morgens oder abends üben?
Morgens.
Sie sind ja seit 2009 Professor hier. Können Sie so einen typischen Überalltag nachzeichnen bei Ihnen? Gibt es da irgendwas, wie Sie sich das einteilen, wie Sie Ihr Üben aufbauen und strukturieren?
Also wenn Sie sehr stark in der Lehre verhaftet sind, dann ist das, was den Alltag angeht, schwierig. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich abends nach dem Unterrichten einfach zu müde bin. Mhm. Das heißt, wenn ich übe, dann vor dem Unterricht und wenn der Unterricht beispielsweise um 11 beginnt, dann übe ich davor. Manchmal gehe ich dann um 8 in die Hochschule, wenn es Konzertverpflichtungen gibt, auch schon früher. Und dann versuche ich, das Übepensum vor dem Unterrichten zu absolvieren. Mhm.
Struktur oder Chaos?
Struktur.
Das dachte ich mir auch schon. Sind Sie so ein Typ, der Übetagebuch führt?
Jein. Ich habe keinen Joker mehr. Das ist meine Antwort.
Also das ist keine Entweder-Oder-Frage, da dürfen Sie quasi ein bisschen länger drauf antworten. Weil ich dachte mir, ich kam auf die Frage so ein bisschen, weil Sie ganz viel von Verbalisieren, da kommen wir ja wahrscheinlich später noch drauf,
ja.
Auch sprechen. Und ich dachte mir, das Verbalisieren könnte ja auch in dem nächsten Schritt übergehen in quasi in Verschriftlichen, um es auch so ein bisschen zu dokumentieren am Ende.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger Zeit zur Verfügung steht, desto besser ist das Üben, zumindest bei mir. Also ganz freie Tage, die über 12 Stunden hinweg eine carte blanche bieten, sind jene Tage, die am gefährlichsten sind. Denn dann denkt man immer, man hat den ganzen Tag Zeit, etwas zu tun. Wenn allerdings nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung steht, 2, 3, 4 Stunden, dann möchten die besonders gut genutzt werden. Ich habe für mich selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr schwer damit tue, ins Blaue hinein zu üben. Also das passt irgendwie nicht zu mir. Deshalb mache ich, bevor ich das Üben beginne, doch einen Plan. Ich nehme mir dann auch die Freiheit, von dem Plan abzuweichen. Aber doch einen Plan, was ich üben möchte, wie ich das üben möchte, schlicht und ergreifend auch, um nachvollziehen zu können nach dem Üben, was hast du eigentlich gemacht? Denn etwas, das war zu meiner Studienzeit besonders schwer für mich zu akzeptieren, dass man teils den ganzen Tag ungeheuer hart arbeitet also dann 8-9 Stunden übt teilweise und dann am Abend nach Hause kommt und sich die Frage stellt, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und das war zu Studienzeiten manchmal sehr frustrierend. Und wenn ich ein Übetagebuch führe, dann habe ich zumindest den schriftlichen Beweis, was ich getan habe. Also das ist ein positiver Aspekt. Und der andere positive Aspekt, gerade in der ersten Zeit, in den ersten Jahren, als ich so das Üben für mich entdeckte und auch die Klaviermethodik entwickelte, da war es so, dass mir das Übetagebuch geholfen hat, besser verstehen zu können, welches Üben besonders gut funktioniert und welches nicht. Denn wenn Sie nach einigen Tagen an eine bestimmte Stelle, eine bestimmte Episode zurückgehen und dann spüren, Moment mal, das funktioniert ja außerordentlich gut oder eben nicht, dann ist es ohne Übetagebuch manchmal schwer im Rückblick zu sagen, Moment, wie habe ich das denn erarbeitet? Und um sich selbst in seiner Arbeit besser kennenlernen zu können und zu verstehen, wie das eigene Gehirn funktioniert und wie auch der eigene Körper funktioniert, wie das alles zusammenhängt, ist das sehr hilfreich für mich gewesen, ein Übetagebuch zu führen, sodass ich zurücksehen kann und schauen kann, aha, ach, das habe ich so und so in dieser und dieser Intensität mit dieser und jener Methode geübt. Und das hilft mir dann, das weitere Üben zu planen.
Das heißt, Ihr Übetagebuch geht über den Schritt des Was hinaus und hat immer noch die ganz konkrete Methode. Also, weiß ich nicht, Sie unterscheiden ja auch in Ihren Werken oft zwischen Makro- und Mikroüben. Das heißt, Sie sind dann auch so differenziert im Aufschreiben, im Übetagebuch, dass Sie sich aufschreiben, welches Konzept jeweils dieser Übung zugrunde gelegen hat, um das auch nochmal möglichst genau nachvollziehen zu können dann.
Genau. Also in der von mir entwickelten Klaviermethodik sind 27 verschiedene Methoden dargestellt. Die sind so in 4 Lerngebiete eingeteilt und decken so einen großen Teil des Übens ab. Jenes Übens, das man irgendwie methodisch gut fassen kann. Irgendwann, wenn man dann all die grundlegenden Aufgaben gelöst hat, wird es dann so speziell, wenn es dann um künstlerische Suche geht oder auch um ein Hineinleuchten in emotionale Prozesse, dass sich das dann mit solchen Standardmethoden nicht mehr lösen lässt. Aber bis dahin, um erstmal ein wirklich gutes Niveau zu erreichen, helfen diese Methoden sehr. Allerdings helfen sie nicht in isolierter Form, sondern sie möchten von Anforderung zu Anforderung in Kombination angewendet werden. Kombination bedeutet, dass Sie beispielsweise 2 Methoden kombinieren, zum Beispiel einen Metronomaufbau, kombinieren Sie mit der Idee schwarz-weißen Übens, nicht, dass Sie also im Hinblick auf die Farbgebung in die Extreme gehen, nach oben und unten und in den unteren Temporegionen, wenn Sie das Tempo dann langsam gestellt haben, eben in diesen extremen Farben arbeiten, die Farben, die sich dann mit wachsendem Tempo wieder annähern. Und so eine Kombination von Konzepten und Methoden nennen wir in der Methodik eben ein Übemodell. Und ein Übemodell ist so eine Kombination unterschiedlicher Methoden und Konzepte, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Und im Übetagebuch schreibe ich dann meistens in stenografischer Form dann eben diese Übemodelle auf. Genau. Auch das Verfassen eines Übetagebuchs muss sehr schnell von sich gehen. Also ich kann da nicht jetzt 2 Stunden da sitzen und für den Tag was notieren. Und da muss jeder für sich, glaube ich, wenn er das will oder sie das will, eine Art finden, möglichst schnell zu skizzieren, worum es geht.
Übetagebuch ist ein gutes Stichwort. Vielleicht hast du ja schon von meiner Übeplan-Vorlage gehört. Diese unterstützt dich beim Erstellen eines individuellen 4-Wochen Lernplans. In 6 Schritten schauen wir zunächst auf deine Stärken und Schwächen, analysieren deine Ziele und die dir zur Verfügung stehende Zeit. Damit du deinen Fortschritt dokumentieren kannst, gibt es in der Vorlage auch eine Hilfestellung zur Auswertung. Die Tipps von Christian Pohl zum Schreiben eines Übetagebuchs finden sich natürlich auch hierin wieder. Die Vorlage findet ihr auf shop.wieübteigentlich.de. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Jetzt haben Sie gerade schon Ihre Methode angesprochen. Gedrucktes Buch oder Online-Methode?
Ich möchte einen zweiten Joker kaufen. Sehen Sie, um darauf zu antworten, als ich das Buch schrieb, war mir von Beginn an klar, dass sich das geschriebene Wort nur sehr bedingt eignet, um über Musik etwas zum Ausdruck zu bringen. Das ist einfach ungeheuer schwer, wenn es beispielsweise darum geht, zu verschriftlichen, was ist denn ein weicher Klang, was ist denn ein geerdeter Anschlag oder was ist denn beispielsweise, wenn wir wieder an das schwarz-weiße Üben denken, obertonreiches Spiel. Und deswegen war mir von Anfang an klar, also zu dem Buch braucht es ein digitales Produkt. Und heutzutage ist das ja wunderbar möglich. Jeder hat ein Handy, jeder hat einen Computer, ein Tablet, sodass ich also, während ich das Buch schrieb, schon gedanklich skizzierte die digitale Klaviermethodik. Das heißt, die Inhalte des Buches werden aufgegriffen und in vertiefter Form, in Form von Lehrvideos und auch eines ganzen Lehrgangs im Internet zugänglich gemacht, sodass man das eben nicht nur lesen kann, sondern tatsächlich auch sehen kann und hören kann. Nun hat das Buch Vorzüge, die ein digitales Projekt nicht hat. Das Buch nämlich ermöglicht Ihnen, die gesamte Klaviermethodik wortwörtlich in den Händen zu halten. Das heißt, Aspekte wie einen Überblick zu gewinnen, Aspekte wie mal schnell durchzublättern oder Referenzen zu suchen, all das geht mit so einem Digitalprojekt nur schwer. Auch das Medium Video in der zeitlichen Bindung ermöglicht es Ihnen nur schwer, mal schnell was nachzuschlagen. Insofern ist das aus meiner Sicht die perfekte Ergänzung, ein Printprodukt zu haben und eben so ein Digitalprodukt.
Absolut. Das Buch kam ja jetzt vor, glaube ich, ziemlich genau 3 Jahren raus. Wie kam es zur Idee? Also hatten Sie da vorrangig an Ihre Studierenden gedacht, die quasi so eine Komplettübersicht in den Händen halten sollten, wenn sie bei Ihnen Unterricht bekommen? Oder wie kam es zu der Idee, quasi all Ihr Wissen da zu bündeln in einem Buch?
Also an dieser Klaviermethodik, es gibt ja nicht die Klaviermethodik, sondern deswegen, wenn ich von der Klaviermethodik spreche, meine ich immer eine Klaviermethodik. Die entstand in ihrer Grundidee noch während meiner Studienzeit, weil mich von Beginn an immer die Frage beschäftigt hat, wie denn eigentlich das musikalische Lernen, das instrumentale Lernen genau funktioniert. Wie arbeitet das Gehirn? Wie sind diese Prozesse zu beschreiben, die am Ende im Konzert zu diesem unglaublichen Zustand des selbstvergessenen Aufgehens in der Musik führen? Wie funktioniert das? Das ist ja was ganz Unglaubliches, wenn da ein Pianist auf der Bühne sitzt oder eine Pianistin und eine Stunde lang Zehntausende von Noten auswendig spielt, geordnet mit einer überstehenden Idee. Also das hat mich immer sehr fasziniert. Und ich habe dann alles gelesen, was ich finden konnte und habe festgestellt, dass der Anfängerbereich sehr, sehr gut elaboriert ist. Also es gibt hunderte von Klavierschulen, die Anleitung geben, wie man so in den Anfängen sich dem Klavierspiel widmen kann. Und dann gibt es faszinierende Bücher auf der anderen Seite, teils von Profi-Pianisten, die dann aber eher schreiben über Musik, eher allgemein gefasst sind, mir aber keine Antwort geben konnten auf die Frage, ich stelle jetzt die Noten aufs Klavier, ist ein neues Stück, ja, was mache ich denn? Wie organisiere ich denn die nächsten 2 Monate, bis das Stück dann im Konzert zu spielen ist? Und das habe ich immer als etwas empfunden, was mich fasziniert hat. Und das war so der Anfang während meiner Studienzeit, sich überhaupt mit Fragen zu beschäftigen. Eine weitere Motivation lag darin, dass ich aufgrund mangelnden Talents so viele Probleme hatte mit dem Klavierspiel. Also das ist nicht leicht gewesen und ist immer noch nicht leicht für mich, überhaupt auch Musik zu durchdringen in dieser ungeheuren geistigen Dimension, die das hat, was die Komposition angeht, was den emotionalen Gehalt angeht, dann was die Verinnerlichung angeht durch das Üben am Instrument. Also das sind so viele Anforderungen, dass ich große Probleme hatte, mich diesen Anforderungen in einer Weise zu stellen, dass ich immer noch Freude hatte. Und deswegen dachte ich, also ich brauche Wege, die zuverlässig sind. Ich will mich nicht auf gut Glück irgendwie durch den Nebel des Tuns wagen, in der Hoffnung, dass ich irgendwie dann schon durchkomme. Und ich sprach dann mit unzähligen Pianisten, die weit besser spielten als ich. Ich sprach mit unzähligen Professoren und ich las alles, was ich in die Hände bekommen konnte. Und daraus hat sich dann ein Kanon von Methoden geformt, von Vorgehensweisen. Ich habe das dann angefangen auszuprobieren, auch an den eigenen Studierenden, das, was bei mir selbst gut funktioniert hat. Und so hat sich im Laufe von 25 Jahren dann ein, möchte ich doch sagen, einmaliger Komplex von Methoden, von Profimethoden geformt.
Ja, spannend. Jetzt sind wir auch schon mitten im Thema eigentlich drin. Jetzt habe ich noch eine letzte abschließende Entweder-Oder-Frage. Mental oder physisch üben?
Das sind gute Fragen, die Sie stellen. Und ich muss den dritten Joker reklamieren. Der Glenn Gould sagte ja in seinem berühmten Zitat, man spielt mit dem Kopfklavier, nicht mit den Händen. Was wir am Klavier übend tun, kann zumindest meiner Erfahrung nach zwei Ausprägungen erfahren. Entweder es ist eine Art intuitiver Suche, bei der wir uns durch den lebendigen Kontakt mit dem Instrument inspirieren lassen. Das heißt, das, was unsere Hände manchmal ungeplant tun, befruchtet unsere Intuition. Wir entdecken plötzlich am Instrument im Tun, in der Suche Dinge, die uns sonst verborgen geblieben wären. Das ist das eine. Das andere Üben am Instrument aber folgt der Realisierung einer hochpräzisen Vorstellung, einer Imagination, etwas, was wir innerlich an Musik repräsentiert vorfinden, was wir erstellen, sozusagen das geistige Bild der Musik. Und das Üben ist dann die Klangwerdung, die Realisierung dieses geistigen Bildes. Und für mich ist dieser zweite Aspekt der vielleicht 95% der Arbeit darstellt. Weil doch, ich glaube, das Nachdenken über Musik, das innerlich Hören, innerlich Formen, dass das den Hauptteil der Beschäftigung mit Musik, dass das den Hauptteil beschreibt. Und dann am Klavier eben die Realisierung dieser inneren Vorstellung gemacht wird.
Das ist spannend, dass Sie das so dann doch sehr stark zur einen Seite gewichten. Vielleicht, um mal an der Stelle so ein bisschen einzuzäunen, über was wir ganz genau konkret sprechen, wenn wir das mentale Üben oder das mentale Training hier erwähnen. Wo geht denn für Sie mentales Üben los? Sie haben ja gerade das Nachdenken über Musik schon angesprochen. Also ist das schon eine Form für Sie des mentalen Übens, wenn Sie darüber so reden?
Ich glaube, wenn Sie morgens unter der Dusche stehen und eine Melodie singen oder pfeifen oder in Ihrem Kopf hören, dann ist das bereits mentales Üben. Es ist vielleicht nicht bewusst gesteuert, aber Sie arbeiten in diesem Moment schon an der Musik. Wenn Sie sich dann vornehmen, dies oder jenes gedanklich zu durchgehen, dann trifft das wohl eher das, was wir mit mentalem Üben meinen. Aber jegliche Form geistiger Beschäftigung mit Musik möchte ich unter dem Begriff mentales Üben, mentales Arbeiten zusammenfassen.
Würden Sie sagen, also wenn wir jetzt das so weit fassen, dass ich quasi unter der Dusche das schon in frühen Stadien quasi so erfahren kann, dass es eine Voraussetzung gibt für dieses mentale Üben? Also natürlich ist das eine, wenn wir quasi dieses frühe Stadium einmal nehmen und quasi sagen, wir hören eine Melodie im Kopf und das ist quasi, wenn Sie so wollen, Schritt 1 und dann quasi der nächste Schritt der Übertrag auf das Instrument. brauchst quasi, um diese Synthese quasi zu schaffen, das zu vervollständigen, eine gewisse Art an Spielerfahrung, ein gewisses Mindestalter aus ihrer Erfahrung. Also gibt es Voraussetzungen, damit mentales Üben auch wirklich in seiner Gänze Wirkung zeigt?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ab welchem Alter die rein geistige Beschäftigung mit Musik jetzt in so einem professionellen Kontext beginnen kann.
Sie hat ja in Ihrem Text, im Handbuch Üben von Ulrich Mahlert, glaube ich, so drei Säulen da so ein bisschen skizziert, nämlich einmal Konzentration, Imagination und Suggestion, die so ein bisschen, so habe ich es verstanden auf jeden Fall, so als eine Art, ja, Grundfähigkeiten dem Spieler zuzuordnen sind, damit das mentale Üben möglichst erfolgreich vollzieht. Könnte man das so als, ne, vielleicht ist eine Mindestanforderung oder Voraussetzung auch das falsche Wort, aber könnte man das so als eine Schlüsselqualifikation nehmen, damit mentales Üben erfolgreich ist?
Also ich glaube, die Konzentration, dass man sich tatsächlich in einen Zustand versetzt, in dem man etwas, das man zuvor am Instrument erlebt hat, gedanklich reproduzieren kann. Diese Konzentration ist, glaube ich, die erste Voraussetzung. In frühen Stadien, wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat mit mentalem Üben, möchte ich empfehlen, das mental noch einmal zu reflektieren, was man zuvor am Instrument tatsächlich getan hat. Im zweiten Stadium dann kann man auch das, was man noch nicht am Instrument getan hat, gedanklich über eine Fokussierung der Gedanken vorbereiten. Dass Sie beispielsweise, wenn Sie ein Stück erarbeiten, dass Sie eine Technik verwenden des mentalen Übens, die anspruchsvoll ist, die aber meiner Erfahrung nach wirklich tolle Wirkung zeigt, dass Sie, wenn Sie beispielsweise zwei Takte eines Stückes memoriert haben, Sie haben das auswendig gelernt und Sie können das auch auswendig spielen, dass Sie dann einmal gedanklich transponieren. Und das ist zumindest für mich sehr anspruchsvoll. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn mir das gelingt, dann erscheint mir der Notentext, dann erscheint mir die Faktur in einer Transparenz, in einer Klarheit, die für mich einfach überwältigend ist. Also dann habe ich das Gefühl, ja, jetzt ist es wirklich meins. Und ich habe mir die Frage gestellt, Moment mal, wie kann ich denn so zwei Takte gedanklich transponieren? Wie geht das eigentlich? Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass mit Hilfe einer strukturellen Reduktion nach Schenker, das heißt, dass man etwas auf Struktur und Prolongation hin aufteilt und dann zuerst die Struktur transponiert und später die Prolongation quasi gedanklich nachvollzieht, dass das etwas ist, was die Transposition zu einem ganz spannenden Erlebnis macht. Also ganz einfach gesagt, ich zeige Ihnen das mal am Instrument. Wenn wir beispielsweise eine Figur haben, dann haben wir diese Akkordbrechung und jeder einzelne Ton ist eben mit dieser chromatischen Nebennote ornamentiert. Und die Transposition, gedankliche Transposition, würde jetzt Folgendes machen, dass wir die Struktur zunächst einmal vergegenwärtigen, also den C-Dur-Akkord, und jetzt gedanklich zunächst einmal diesen Dreiklang transponieren, beispielsweise auf E-Dur. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich im nächsten Schritt die Prolongation, also die Ornamentation der einzelnen Akkordtöne, gedanklich vollziehen.
Ja, das ist sehr spannend, dass Sie das an der Stelle schon ansprechen, weil das ist eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung sehr intensiv gestellt habe. Und zwar, das setzt ja voraus, bei allen Studierenden oder bei allen Menschen, die diese Technik anwenden, dass sie ein sehr starkes inneres Gehör haben, dass quasi der Faktor Gehörbildung in dieser Übetechnik, in dieser Übemethode sehr stark gewichtet ist. Und für jemanden, der vielleicht da Schwierigkeiten hat, beziehungsweise sich damit noch so ein bisschen schwer tut, der vielleicht diese Durterz nicht super sauber hört und nicht gut sich vorstellen kann vor dem geistigen Ohr, der wird dann immer an der Stelle Schwierigkeiten bekommen. Und das Tückische ist an der ganzen Sache ja in meinen Gedanken in der Vorbereitung gewesen, dass er den Fehler wahrscheinlich gar nicht selbst merkt. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil er quasi er macht diesen Schritt und transponiert quasi gedanklich einmal von C-Dur nach E-Dur und ist in seiner Vorstellung vielleicht sogar richtig, aber eigentlich ist er falsch und merkt dann vielleicht erst, wenn er in der Ausführung anschließend, dass er da quasi einen Fehler hat, einen Transpositionsfehler. Und wir sind ja hier noch in einem recht überschaubaren und einfachen Beispiel, aber wenn wir da an Stücke denken, wie Sie das vorher kurz skizziert haben, dann stelle ich mir das doch sehr schwierig vor. Also wie sind da, oder haben Sie Tipps, um quasi genau diesen Fehler so ein bisschen im eigenen Üben zu vermeiden? Oder was könnte da helfen dagegen?
Ich glaube, man muss unterscheiden, wenn wir von innerem Hören sprechen oder wenn wir von innerem Denken sprechen, beziehungsweise inneres Denken gibt es nicht alles, eben Denken, ja. Das innere Hören, glaube ich, bewegt sich nochmal in einer anderen Dimension als das, was ich jetzt gerade versucht habe zu demonstrieren. Ich glaube, hier geht es vielmehr um Denken. Das heißt, wie genau sieht die Imagination aus? Sie können verschiedene Imaginationstechniken verwenden. Zum Beispiel, was heißt es, sich einen C-Dur-Dreiklang vorzustellen? Sie sagten, ich kann ihn mir über das innere Gehör vorstellen. Ich kann mir die Intervalle vorstellen. Das ist eine Art. Ja, dann haben Sie vollkommen recht, wenn ich das dann transponieren muss und eben innerlich nicht so gut hören kann oder mir das nicht vorstellen kann, ist das schwierig. Aber Sie können im Hinblick auf die Imagination sich der visuellen Imagination bedienen. Das heißt, Sie stellen sich innerlich die Klaviatur vor und Sie sehen beispielsweise die entsprechenden Tasten aufleuchten von einem C-Dur-Akkord. Mhm. Das kann man schaffen. Transposition dann bedeutet, dass Sie sich die entsprechenden Tasten des E-Dur-Akkords vorstellen. Das heißt, das ist eine Visualisierungstechnik. Eine andere Visualisierungstechnik bezieht sich auf das Notenbild. Das heißt, Sie stellen sich den C-Dur-Dreiklang in dem Notentext vor, also auf Notenlinien. Und um dann später den E-Dur-Dreiklang eben auch sich auf den Notenlinien vorzustellen. Und dadurch, dass wir ja also von Kindesbeinen an als Klavierspieler am Klavier saßen und eben auch Noten gelesen haben, sind das Dinge, für die man wenig Vorbildung braucht. Also das kann man schaffen, ja.
Und vielleicht ganz kurz dazwischen gefragt, dann würden Sie da eine Art Gewichtung vornehmen? Also dass quasi die eine Methode, das nach, weiß ich nicht, wenn wir uns das an der Klaviatur uns vorstellen, dass die mehr oder weniger erfolgsversprechend, nenne ich es mal, ist, als das sich auditiv vorzustellen? Oder würden Sie sagen, für das Memorieren oder für das mentale Üben sind alle drei skizzierten Wege gerade gleich erfolgsversprechend?
Ich weiß es nicht. Also, wenn wir von innerem Hören sprechen, dann habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe den Eindruck, dass das sehr stark berührt den Bereich intuitiven Musizierens. Sie können die gleiche Person bitten, den Dreiklang nicht innerlich zu hören, sondern einfach zu singen, in C-Dur und dann E-Dur zu singen. Ich glaube, das würde einen ähnlichen Effekt machen. Das ist unendlich wertvoll und unendlich wichtig. Für das strukturelle Verständnis von Musik, für das Verständnis der Komposition an sich, ist, glaube ich, die Vorstellung auf der Klaviatur oder in den Noten, die kognitive Beschreibung, wenn man das so nennen kann, vielleicht sogar noch wichtiger als die Referenz sozusagen an die Intuition und Musikalität. Ja, beides ist unerlässlich.
Wahrscheinlich kommt da oder unterscheiden sich da auch die verschiedenen Instrumentengruppen ja sehr stark. Ich als Bläser bin wahrscheinlich darauf angewiesen, mehr mit einer auditiven Vorstellung zu arbeiten, um einen Ton produzieren zu können, als ein Pianist, der in seinem Lernprozess ganz am Anfang ja einfach erstmal draufdrückt und feststellt, da kommt immer das gleiche A zum Beispiel raus, wenn er auf diese Taste mehrmals draufdrückt. Und beim Trompeter ist es halt nicht so, wenn ich da dreimal reinpuste, kommen im schlimmsten Fall verschiedene A's jeweils raus. Ne? Und das ist wahrscheinlich dann auch, warum ich da so einen sehr starken Fokus immer drauf habe und das für mich wahrscheinlich der natürlichere Weg ist, darüber zu gehen, aber ich mir das nicht mit meinen drei Griffen vorstelle in der Regel, weil das zu mannigfaltig einfach bei der Trompete ist. Ne?
Genau, ich glaube, da unterscheiden sich die Herangehensweisen im Hinblick auf die unterschiedlichen Instrumentengruppen ganz wesentlich. An der Hochschule sehe ich sogar im Profibereich, wenn neue Studenten sich vorstellen und sich bewerben, dass gerade diese Durchdringung, dass sich wirklich auseinandersetzen, auch mit der kompositorischen Seite des Notentextes, dass das sehr oft weit abfällt im Hinblick auf die rein pianistischen Fähigkeiten. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, schon vielleicht auch im Jugendalter mit in den Unterricht einzubeziehen, dass man die Komposition versteht, dass man die Komposition in den einzelnen Bestandteilen, in den einzelnen Linien, in der harmonischen Dimension, der kontrapunktischen Dimension, in mikro- und makroskopischen Dimensionen einfach so gut es geht, versteht. Sie wissen, früher war es insofern anders, als diese Trennung zwischen Interpret und Komponist nicht so stark war wie heutzutage. Also ich glaube, keiner meiner Klavierstudenten komponiert. Und viele der Kompositionsstudenten spielen nicht. Also es gibt diese Trennung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man komponierte Musik spielt, ein Verständnis davon hat, was Komposition bedeutet. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich erst nach dem Studium mehr und mehr für mich entdecke. Wenn ich jetzt ein neues Werk studiere, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich einen Teil dekodiert habe, also memoriert, auswendig gelernt habe, eine halbe Seite zum Beispiel, wenn ich dann, es dauert vielleicht 25 Minuten, wenn ich dann ins Wohnzimmer gehe und das, was ich eben gelernt habe, aufschreibe, quasi in die Rolle des Komponisten schlüpfe. Ich habe es nicht erfunden, aber in diesem Moment werde ich zu Bach. In diesem Moment werde ich zu Mozart. Vor hunderten von Jahren hat der Mozart das aufgeschrieben am Schreibtisch. Und das ist für mich eine Erfahrung, die so beglückend ist, weil in diesem Moment werde ich zum Komponisten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Aufschreiben von etwas, das ich eine Minute zuvor noch wunderbar spielen konnte am Klavier, dass das in einer faszinierenden Art und Weise Fragen hervorruft, an die ich gar nicht denken konnte. Obwohl ich es gespielt habe, kann ich manches nicht aufschreiben. Ist das nicht faszinierend?
Aber würden Sie sagen, Sie können es nicht aufschreiben, weil Sie es dann quasi analytisch nicht ganz durchdrungen haben? Oder was ist Ihre Erklärung, warum Sie es dann nicht ganz so in der hundertprozentigen Perfektheit aufschreiben können?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist irgendwie von allem etwas. Also offensichtlich ist es so, wenn ich dann am Instrument etwas sehr systematisch memoriere und glaube, alle Informationen gespeichert zu haben. Ich glaube, ich habe das strukturell irgendwie durchdrungen. dass es irgendwie dann doch manchmal Stellen gibt, die sich rein auditiv einprägten oder auch rein motorisch und eben nicht so strukturell verhaftet. Aber wenn ich es dann aufschreibe, dann muss ich sozusagen dieses strukturelle Gedächtnis aktivieren. Manchmal mache ich es dann so, dann spiele ich es innerlich nochmal durch und manchmal sagen mir dann meine Finger, wie es gehen muss. Oder wie Sie vorhin sagten, auch mein Ohr sagt mir dann, wie es sein muss. Ja, und dieses in die Rolle des Komponisten schlüpfen, das erlebe ich für mich als ungeheuer beglückend und wertvoll. Und manche schlagen dann die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, aber das ist doch viel zu aufwendig, das ist doch viel zu zeitaufwendig. Ich glaube nicht. Also wir beschäftigen uns ja mit diesen Meisterwerken über Wochen, Monate, manchmal Jahre hinweg. Und was sind da ein paar Minuten extra investierte Zeit, um sich mit etwas, das zum Bedeutendsten gehört, was die Menschheit hervorgebracht hat. Ja, wenn Sie an Bach denken, an den späten Beethoven, an den frühen Beethoven, sich damit in einer solchen Weise auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das ist gut investierte Zeit.
Ja, absolut. Jetzt sind wir ja quasi mittendrin eigentlich schon in Ihrem Prozess des mentalen Übens, so wie Sie das beschreiben. Vielleicht, um es mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen greifbarer und so ein bisschen plastischer zu machen. Ich habe in Ihrem Artikel gelesen, Sie hatten als ein Beispiel unter anderem die Nocturne von Chopin in Cis-Moll genommen. Wir haben jetzt ganz viel schon von Dekodieren, oder Sie haben ganz viel von Dekodieren gesprochen, Strukturen erfassen. Das heißt, das wäre quasi so ein erster Schritt, um quasi uns so ein Stück mental zugänglich zu machen.
Ja, also Sie haben die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Schichten eines Werkes mental zu durchdringen. Und die Schicht, auf die wir jetzt gerade zu sprechen kamen, ist eben diese strukturelle Schicht. Und meiner Erfahrung nach ist es doch empfehlenswert, dass man versteht, womit man sich beschäftigt, in kompositorischer Hinsicht und dann weitergeht. Manche machen es auch umgekehrt. Wir treffen dann, wenn wir das Stück strukturell in uns aufgenommen haben, wenn wir das verstanden haben, treffen wir dann natürlich auf andere Gestaltungsschichten. Beispielsweise ist eine Gestaltungsschicht die Artikulation. Dass wir uns die Frage stellen und gedanklich reflektieren, wie denn eigentlich der eine Ton in den anderen Ton übergehen möchte. Und mentales Üben, was diese Gestaltungsschicht angeht, bedeutet, sich einfach nur Fragen zu stellen. Das heißt, den entsprechenden Teil innerlich zu spielen, vor dem Hintergrund sich die Frage zu stellen, naja, der eine Ton, wie verbunden möchte er denn sein mit dem anderen Ton? Und das ist es eigentlich auch schon, sich die Fragen zu stellen, um zu erspüren, wie möchte ich das eigentlich? Oder wie glaube ich, braucht es die Musik? Andere Gestaltungsschicht, die es zu hinterfragen gilt, ist eine meiner liebsten. Sehen Sie, ich habe das auch im Buch beschrieben, das Thema Brems- und Strebekräfte. Das heißt, Musik im zeitlichen Kontinuum kann ja ganz unterschiedliche Kräfte freisetzen. Strebende Kräfte, das heißt, die Musik fließt voran, sie ist quasi wie ein leichter Gebirgsbach, sich seinen Weg sucht, sozusagen vorantreibend. Musik kann widerständig sein, nicht als ob sie im tiefsten Winter durch hohen Schnee laufen, das ist wahnsinnig mühevoll, nicht? Musik kann fast von industrieller Gleichmäßigkeit geprägt sein, entmenschlicht. Und Sie sehen also, in den Kunstwerken treffen wir auf unterschiedlichste Ausprägungen dieser sogenannten Brems- und Strebekräfte. Und mentales Üben bedeutet, was diese Gestaltungsschicht angeht, sich einfach zu fragen, na ja, wie entfaltet sich denn die Musik in dieser und jener Episode? Mentales Üben bedeutet auch, die eigenen Gedanken zu verschriftlichen. Das hilft mir oft sehr. Ich habe im Buch beschrieben verschiedene Visualisierungstechniken. Beispielsweise, wenn die Musik sehr stark im Vorwärtsdrang begriffen ist, dass sie so einen Pfeil, der ein bisschen nach rechts neigt, über die Musik zeichnen. Wenn die Musik eher widerständig ist, wenn sie das in sich spüren, dass das nicht so sehr nach vorne gehen möchte, dass sie einen nach links geneigten Pfeil zeichnen. Das heißt also, mentales Üben kann, für jene, die das wollen, eine Verschriftlichung erfahren. Und dafür braucht man Visualisierungstools, und die habe ich in meinem Buch deswegen auch in den Konzepten beschrieben. Also zum Beispiel eben diese Brems- und Strebekräfte mit diesen Pfeilen oder auch, was die Artikulation angeht, 8 verschiedene Farben für 8 unterschiedliche Artikulationen. Und wenn Sie die Partitur quasi einfärben mit den entsprechenden Farben, dann ist das sichtbar gemachte Interpretation. Und das ist nichts anderes als mentales Arbeiten.
Mhm. Um es vielleicht ganz kurz ein bisschen einzuordnen und so ein bisschen strukturieren. Mir fällt es gerade auf in Ihrer Antwort zuallererst, dass Sie auf die erste Frage hier geantwortet haben, was heißt Üben für Sie, diese Beschäftigung mit sich selbst, das wird ja da wirklich oder manifestiert sich da ja am allerdeutlichsten, weil Sie quasi so in einem ständigen Austausch mit sich selber gehen und sich fragen, wie genau ich diese Verbindung zwischen den Noten haben möchte, wie genau ich die Artikulation und diese Strebekräfte, von denen Sie gesprochen haben, so haben. Also da wird, glaube ich, deutlich, wie sehr für Sie das Üben ein, ich möchte sagen, ein innerer Dialog mit sich selber am Ende wahrscheinlicher ist. Das finde ich gerade sehr spannend, Ihnen dazu zu hören und das so ein bisschen nachzuvollziehen, wie da Ihr Üben aussieht. Das ist quasi dann doch ja ein sehr analytisches und aber auch ein sehr mit sich im Austausch stehendes Üben ist. Um vielleicht aber an der Stelle nochmal einen ordnenden Sprung zu machen. Wir hatten jetzt so ein bisschen von Farben gesprochen, wie wir das Werk uns strukturieren können, wie wir das Werk einteilen können, um so ein bisschen vielleicht so eine Art Reihenfolgeordnung festzulegen. Also wir haben ja quasi im ersten Schritt so ein bisschen diese Analyse vollzogen von dem Werk an sich erstmal auf so einer strukturellen Ebene, haben quasi diese verschiedenen Ebenen, von denen Sie gerade gesprochen haben, durchgegangen, was Phrasierung und sowas angeht, und haben quasi damit erstmal eine Erstanalyse vorgenommen und kommen jetzt an den Punkt, wo Sie haben jetzt gerade von Notationen gesprochen, die Sie auf das Werk hinzufügen, Sie haben es im Buch beschrieben, Mitsprechen und Verbalisieren von Sachen. Da sind wir quasi ja nach dem Einteilen von diesen ganzen verschiedenen Abschnitten von so einem Stück jetzt schon im nächsten Schritt quasi. Wir sind quasi schon über diese erste Phase hinaus, wo wir das Werk quasi in für uns verschiedene logische Lernabschnitte und Überabschnitte eingeteilt haben und kommen jetzt an den Punkt, wo wir quasi das Mitsprechen und das Verbalisieren, Aufschreiben von diesen Sachen tun. Verstehe ich das da richtig?
Ja, ich glaube, dieser ganze Prozess, über den wir im Moment sprechen, ist ein sehr individueller und es ist auch ein sehr fluider. Obwohl ich mich als sehr systematischen Menschen sehe, ist es für mich wichtig, eine große Vielzahl an Angeboten zu kennen und dann eben jeden Tag sehr intuitiv das eine oder das andere beleuchten zu können. Also zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich so systematisch im Hinblick auf das mentale Üben vorgehen würde. Ich glaube, diese verschiedenen Schichten wird man im Laufe der Werkerarbeitung je nach Lust und Laune mal beleuchten. Ich würde das jetzt nicht so systematisch aufbauen. Erst mache ich das, dann mache ich das. Ich glaube, wichtig ist, dass man es kennt, um dann, wenn man Lust hat, wenn man Freude dran hat, drauf zugreifen zu können. Mhm. Und ich würde gerne noch was zum Analytischen sagen. Ich glaube, je mehr wir denken, desto weniger müssen wir denken. Ich erlebe dann Unsicherheit, ein Gefühl des Unbefriedigtseins auf der Bühne, wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin. Wenn ich noch nicht alle Fragen für mich wirklich geklärt habe, dann werde ich unsicher, dann ist es kein gutes Gefühl für mich. Das heißt, je mehr ich im Vorfeld drüber nachdenke, desto weniger muss ich später denken.
Aber und ist desto nicht, ganz kurz, wenn ich dazwischen gehen darf, ja. Ist es nicht genau umgekehrt eigentlich tatsächlich? Also ist es nicht quasi, umso mehr man sich beschäftigt, umso mehr Fragen entstehen, umso unsicher wird man irgendwann? Das kennt man auch aus ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen im Leben, dass man sich, wenn man sich so ein Thema reinfuchst, man immer tiefer eintaucht und plötzlich nach jeder Abzweigung neue Türen aufgehen und neue Fragen entstehen. Also bei Ihnen ist ja quasi dann so, also am Ende steht quasi die kommt vollständige Durchdringung von so einem Werk dann im besten Fall. Und also ist das überhaupt realistisch? Also ist dann die Frage, ja, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann immer nur, wie wir alle, aus dem eigenen Erfahrungshorizont heraus berichten. Ich glaube, dass die Zahl der Fragen, beispielsweise, wenn wir es mal durchdeklinieren, im Hinblick auf die Komposition begrenzt ist. Also die Komposition, die hat man irgendwann absorbiert. Da gibt es dann keine Fragen mehr. Die Faktur ist da und man hat es dann verstanden. Sie haben vollkommen recht, dass sich so etwas wie die Bedeutungsebene, dass das etwas ist, was wahrscheinlich nie zu einem Abschluss kommt. Ja, die Suche nach Bedeutung. Und die Suche nach musikalischer Tiefe wird nie ihren Abschluss finden. Das heißt, wenn man viel drüber nachdenkt und dieses Werk, das man dann erarbeitet, zu einer zweiten Haut wird, wenn das dann gar nicht mehr der Bach komponierte, sondern irgendwie man selbst so vertraut damit ist, dann schmeißt man nicht alles über einen Haufen, sondern man verfeinert, man differenziert aus, es ist so wie eine Pyramide, es wird immer feiner und feiner. Und es zeigt sich mehr und mehr durch diese vielen kleinen Aspekte, dieser Ton so, zeigt sich mehr und mehr das, was der Adorno als das Auratische bezeichnete, nämlich sozusagen der dahinterliegende Geist. Mhm. Und den entdeckt man mehr und mehr in dieser Beschäftigung mit all diesen Fragen. Und je klarer sich dann dieser Geist zeigt, desto flexibler ist man dann auch wieder in der Formung dieses oder jenes Details. Das heißt, um auf Ihre Frage zu antworten, ich erlebe es genau umgekehrt. Mhm. Also je mehr ich mir die Fragen stelle und je mehr ich mich beschäftige und auch dem Werk die Zeit gebe, in mich eindringen zu lassen, ja, im Laufe von Wochen und Monaten, desto mehr wird das Werk meins und desto mehr wird es zum auch Ausdruck meiner musikalischen Intuition. Eine letzte Bemerkung. Was bedeutet denn Nachdenken? Was bedeutet denn Analyse? Es bedeutet nichts anderes als Bewusstmachung von Intuition. Das heißt, wenn ich über etwas nachdenke, wie will ich das? Leuchte ich ins Dunkel des Unbewussten hinein, mache es greifbar und lasse es zurück ins Unbewusste sinken. Aber dadurch habe ich es sozusagen destilliert. Mhm. Und dann, wenn ich einmal entdeckt habe, dass das ein C-Dur-Dreiklang ist, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Wenn ich einmal entdeckt habe, wie das gebaut ist, stellt sich die Frage nicht mehr. Das ist abgehakt. Sehen Sie, und deswegen möchte ich doch nach wie vor ein Plädoyer für das Nachdenken proklamieren. Das Nachdenken, ich glaube nicht, dass man zu viel nachdenken kann. Ich glaube aber, dass man, wenn man falsch rangeht, in eine Art von Verkopfung hineinkommen kann. Ich glaube, die Gefahr besteht. Mhm. Es gibt beispielsweise bei Studierenden ganz grundlegend zwei Typen. Das sind die einen, die sind unglaublich intellektuell. Für die ist es wahnsinnig schwierig, Kontakt zur inneren Stimme, zur Intuition aufzubauen. Die wollen alles planen. Die wollen auch alles irgendwie so mathematisch fassen. So. Und gerade bei jenen ist es wichtig, dass man sehr stark im Raum des Assoziativen, des Loslassens, des eben Nichtdenkens arbeitet. Und dann gibt es die anderen, das sind die Bauchspieler. Die haben einen fantastischen Kontakt zur Intuition, sind aber manchmal ein bisschen chaotisch in ihrer Arbeitsweise. Und gerade bei denen brauchen wir dann die gegenteiligen Strategien. So. Und ich glaube, irgendwo zwischen diesen zwei Polen, so kann man so den Einzelnen und auch sich selbst verorten. Zumindest erlebe ich es so.
Absolut. Und wenn Sie gerade so schön sagen, dass man eigentlich nicht so viel nachdenken kann. Mir kam sofort das Zitat, ich glaube, von Miles Davis in den Sinn, dass man noch über Jazz so viel lernen, lesen, erfahren soll, wie nur geht, aber auf der Bühne im besten Fall davon sich loslösen soll, das vergessen soll und quasi auch da wieder auf sein inneres Ohr, auf seine Intuition, wenn Sie so möchten, vertrauen. Das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung am Ende, ne?
Ja, das meinte ich damit, wenn ich sagte, je mehr wir nachdenken, desto weniger müssen wir nachdenken. Es gibt meiner Erfahrung nach zwei Modi, deren Abgrenzung voneinander, glaube ich, wichtig ist. Es gibt den Spielmodus und es gibt den Übemodus. Wenn wir üben, dann arbeiten wir immer auf ein bestimmtes Ziel hin. Das heißt, wir sind immer hochkonzentriert auf einen bestimmten Punkt. Das ist der Übemodus. Und dann gibt es den Spielmodus. Spielen bedeutet, nicht zu denken. Spielen bedeutet, nicht zu kontrollieren. Spielen bedeutet, aufzugehen in dem einmaligen Werden im Jetzt. Und das ist etwas, was man richtiggehend auch lernen muss. Mhm. Das ist so ein Zustand, übrigens auch die Kontrolle aus der Hand zu geben. Es bedeutet nicht, dass man dann wie Kraut und Rüben spielt. Deswegen hat man ja geübt, ja.
Ja, klar.
Sondern, dass man einfach erlebt, was da sich plötzlich an klanglicher Expansion zeigt, an inneren Zusammenhängen zeigt. Und dieses Wahrnehmen von dem, was da entsteht, das ist beschrieben sozusagen mit dem Spielmodus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das Denken und das Reflektieren und das mentale Üben sich ganz stark in diesem Spielmodus befindet. Und wenn man das eben sehr intensiv macht und dann den Mut hat, loszulassen, sozusagen, und ganz sozusagen in der Emotion, in der Empfindung aufgeht, im lebendigen Tun, dass das dann eben begünstigt dieses unendliche Glücksempfinden, ja, warum man dann auf der Bühne eben in diesen Zustand des Endzeitlichten hineinkommt. Ja, ich habe da Momente erlebt, das ist so übermenschlich, das ist so eine spirituelle Erfahrung, ja, das ist was ganz Großartiges. Aber es ist nicht leicht, dahin zu kommen. Und ich suche eben jetzt auch wieder, was die Klaviermethodik angeht, nach Wegen, die diesen Zustand begünstigen. Deswegen eben auch all das im Buch beschrieben, was man beschreiben kann. Mhm. Weil diesen Zustand, das entzieht sich der Beschreibung.
Ja. Ich würde, glaube ich, ganz gerne mal als Ihnen gegenüber sitzender Moderator oder als Fragensteller, wenn Sie so wollen, nochmal ganz kurz in so eine Strukturrolle schlüpfen. Weil Sie das gerade so schön beschrieben haben, dass Sie das mentale Üben dann in dieser spielerischen Seite eher verortet sehen. Sie haben in Ihrem Aufsatz, und das fand ich zumindest im Geschriebenen auch, ich verstehe Sie vollkommen, wenn Sie sagen, diese Trennung lässt sich nicht so ganz scharf im eigentlichen Üben vollziehen. Aber Sie hatten es in dem Aufsatz sehr schön gegliedert in den ersten Dekodierschritt, haben Sie es da genannt, in diesen Strukturerfassen und in die instrumentale Ausarbeitung. Und wenn ich es quasi in diese Rolle schlüpfe, eher wieder zu strukturieren, um so ein bisschen quasi aus diesem Spielmodus, in dem wir uns gerade befunden haben, reinzugehen in so einen analytischen Übemodus, wenn Sie so wollen, dann ist es ja so, dass wir quasi in so einem wir haben das Werk quasi erfasst und haben es so ein bisschen exploriert, gerade so ein bisschen, und kommen jetzt in dieses Üben rein. Und sie hatten das, wir haben das vorher schon kurz beschrieben, dieses Makro- und Mikroüben, aber sie hatten auch in einem anderen Aufsatz von einem aufgabenorientierten Üben gesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt quasi diese Stellen alle so für uns herausgefiltert haben und wollen quasi aus diesem gespielten Spielmodus, wie sie es vorher beschrieben haben, wieder in so einen Arbeitsmodus kommen. Wie findet denn quasi da so dieser Übergang statt? Also wenn sie quasi so eine Stelle dann haben, wie gehen wir handwerklich denn davor quasi im nächsten Schritt?
Ja, vielen Dank. Es ist eine wunderbare Frage. Wir nehmen mal an, wir haben jetzt ein Nocturne von Chopin und wir haben all diese grundlegenden Aufgaben erledigt. Also wir kennen das Stück, wir haben auch schon eine ungefähre Vorstellung entwickelt, wir wissen, wie wir mit den Brems- und Strebekräften arbeiten, wie wir artikulieren und so weiter. Also das haben wir alles schon erledigt und jetzt treten wir in ein neues Stadium des Übens ein, wo wir mit solchen Standard-Patterns ja nicht mehr weiterkommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir in diesem Stadium arbeiten, dass wir dann den Spielmodus brauchen. Also ganz konkret möchte ich Ihnen aus der eigenen Erfahrung berichten, also wie ich das mache. Ich beginne einen Übetag, in dem ich uneingespielt, kalt mich ans Klavier setze, das Aufnahmegerät anstelle und den Satz oder das Werk spiele, nicht übe, spiele. Egal was passiert, egal wie gut oder schlecht ich mich fühle, ich spiele jetzt, als ob da Publikum sitzt. Und das gibt mir dann am Morgen sozusagen den Worst Case. Ja. Dann nehme ich die Aufnahme und setze mich in den Sessel und höre die gesamte Aufnahme ab, und zwar Takt für Takt. Ich höre, was ich spiele. Und dann vollzieht sich, wenn ich dann beispielsweise nach wenigen Sekunden stoppe, vollzieht sich eine Synchronisation. Ich versuche zu synchronisieren, das, was ich höre, mit meiner Vorstellung. Und ich frage mich, wo sind die beiden Bilder inkongruent? Wo klingt es nicht so, wie ich will? Und manchmal muss man sich dann wirklich so die Frage stellen, Moment mal, also aber irgendwas stimmt da noch nicht. Und man kann das nicht mehr so einfach fassen, so mit, ja, das falscher Ton sowieso nicht, aber lauter oder leiser. Irgendwas stimmt da noch nicht. Und dann muss man sich die Frage stellen, Moment mal, an welchem Zahnrädchen muss ich drehen, um in Übereinstimmung zu bringen, innere Vorstellung und äußeres Klangbild. Und dann schreibe ich mir das auf, dann sage ich so, Takt 2 braucht doch der Ton ein bisschen früher. So, oder einfach spiel das ein bisschen emotionaler. Oder lade das auf mit Begriffen sozusagen entrückt, entzeitigt oder wie auch immer. Und dann gehe ich weiter in der Aufnahme. Und so erstelle ich eine Arbeitsliste, die kann manchmal schon so 30, 40 Punkte umfassen, mit Details, wo sich innen und außen unterscheiden. Und wenn ich das gemacht habe, dann stelle ich mir im zweiten Schritt die Frage, okay, wie erarbeite ich mir nun die einzelnen Punkte? Üben bedeutet wiederholen. Und was Wiederholen angeht, gibt es zwei strategische Ausrichtungen. Entweder ich arbeite mit Wiederholungsbegrenzung oder ich arbeite mit zeitlicher Begrenzung. So ins Blaue hinein zu üben, funktioniert für mich irgendwie nicht. So im Sinne von, ich übe so lang, bis ich mich gut fühle oder so. Es ist für einige mag das funktionieren, ich fühle mich da immer schlecht bei. Deshalb begrenze ich mein Üben. Ich sage entweder, okay, 3 Minuten widme ich mich dieser Stelle. Oder ich spiele das 20 Mal. Natürlich immer konzentriert, immer lebendig, nicht mechanisch, ja. So, und dann gehe ich weiter und schaue, ob das dann gefruchtet hat. Und so arbeite ich mich dann durch die ganze Arbeitsliste durch, lasse die Aufnahme nebenher laufen und höre dann immer ganz kurz die letzten Sekunden ab. Ja? Also wenn ich dann irgendeinen dieser Punkte löse und es dauerte irgendwie ein paar Minuten, dann höre ich nicht die ganzen Minuten ab, sondern nur das Ergebnis und höre dann, klingt es jetzt besser, so wie ich es will. Und so gehe ich durch alles durch. Und vielleicht braucht es 2 Tage. Und dann wird wieder eine Aufnahme gemacht. Und das führt zu einer steten Synchronisierung von innen und außen. Die Bilder werden immer kongruenter, sodass es am Ende auf der Aufnahme so klingt, wie ich es mir vorstelle. Und das ist meiner Erfahrung nach, so gerade wenn es auf das Konzert zugeht, für mich persönlich die beste Art, dann zu üben.
Und dass Sie das mit einem Kaltstart machen, hat das einen besonderen Grund, dass Sie da vorher wirklich sich nicht warm spielen, einfach nur damit es quasi wirklich der worst case ist, oder ist es einfach nur so gewachsene Struktur?
Ja, es hängt auch ein bisschen vom Werk ab. Also wenn Sie jetzt beispielsweise ein technisch unglaublich anspruchsvolles Werk haben, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, mit kalten Muskeln ranzugehen. Aber es ist eine sehr individuelle Sache. Ich mag es einfach sozusagen ungeschminkt vor dem Spiegel zu stehen, nicht um zu sehen, okay. Also Bild, ja. Wenn jetzt jemand anruft und sagt, du musst jetzt in den nächsten 5 Minuten spielen, was käme dann dabei raus?
Ja. Und was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ich habe ja die Gelegenheit gehabt, Ihre digitale Klaviermethodik so ein bisschen vorab zu testen in den letzten paar Tagen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und natürlich, weil ich kein Pianist bin, natürlich auch da besonders die Übeinhalte und Übekonzepte sehr interessiert haben. Sie haben es ja gerade gesagt, entweder Sie es zeitlich begrenzen oder auf eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen. Das ist ja auch ein Punkt, den wir, glaube ich, als Musikerinnen und Musiker alle kennen. Wann ist der entscheidende Zeitpunkt, weiterzugehen? Also wann ist quasi die Gefahr der Monotonie viel zu groß und es gibt ja auch von Herrn Altmüller diesen beschriebenen Penelope-Effekt, dass man auch zu viel üben kann und sich dann auch quasi schlechte Bewegungsmuster einprägen, die man quasi dann mitnimmt und dann ist es nicht mehr gut, mehr zu üben. Wie ist da Ihre Herangehensweise? Haben Sie da einen Tipp, um genau, weil wir an der Stelle gerade waren im Gespräch, diesen Punkt zu finden, dass es genau die Zahl 20 war? Also am Ende ist ja nicht die Zahl 20 entscheidend, sondern eher das Gefühl beim Spielen, dass wenn es an der 18. Wiederholung Sie merken, ah, das macht keinen Sinn jetzt mehr, da muss man kurz wahrscheinlich eine Pause einlegen und dann wieder neu anfangen. Aber wie gehen Sie da vor, um genau das auch Ihren Studierenden mitzugeben? Wie oft man was macht, wie lange man an was dranbleiben muss, bevor man zum nächsten Punkt geht. Weil Sie haben das ganz schön in der digitalen Methode beschrieben. Sie hatten so einen 2-Stunden-Übeplan skizziert und da quasi das in, glaube ich, 5 Blöcke quasi so eingeteilt und die recht schön strukturiert, aber das ist auf dem Papier natürlich mal alles sehr leicht. Wie geht es dann quasi konkret im eigentlichen Tun vorwärts und wann merken wir, wann wir zum nächsten Punkt gehen sollen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, der den großen Bereich metakognitive Lernstrategie betrifft. Das heißt, wie ich einzelne Tools, einzelne Werkzeuge benutze, ist das eine. Sie aber dann innerhalb des Tages zur richtigen Zeit in der richtigen Intensität anzuwenden, ist das andere. Und man hat das in der kognitiven Psychologie sehr intensiv erforscht. Ich war sehr überrascht, als ich irgendwann bei näherer Beschäftigung dann eben mit Fragen, wie zum Beispiel die Kognitionspsychologie dazu steht, dann eben sah, dass die schon herausgefunden hatten und auch geschrieben hatten, was wir in unserem alltäglichen Üben erfahren hatten. Das ist also ganz spannend. Also erstens. Als sehr wirkungsvoll hat sich herausgestellt, dass Sie so diese Aufmerksamkeitsspanne von 25 bis 30 Minuten mit in Ihr Üben mit einbeziehen. Das heißt, teilen Sie Ihren Übetag ein in sogenannte Übeslots von 25 bis 30 Minuten. Wenn Sie 5 Stunden Zeit haben, haben Sie 10 Slots. Die auch nicht alle hintereinander, sondern mit kleinen Pausen. Okay. Das ist schon mal etwas, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, habe dann teilweise 2-3 Stunden ohne Pause geübt. Völlig ineffizient. Zweitens, die Frage, wie fülle ich einen Übeslot? Und jetzt haben Sie gefragt, gibt es irgendwelche Richtwerte im Hinblick auf die Wiederholungszahl? Wenn Sie, bezugnehmend auf das Thema Übetagebuch am Anfang unseres Gespräches, Buch führen darüber, beispielsweise beim aufgabenorientierten Üben. Wie viele Wiederholungen haben Sie denn gemacht bei dem Punkt, der nicht in Ordnung war? Und dann zwei Tage später die neue Aufnahme machen und sehen, das funktioniert ja grandios. Dann wissen Sie, die Wiederholungszahl war gut. Wenn Sie merken, also passiert das Gleiche wieder, dann merken Sie, okay, da muss ich mit höherer Intensität ran oder mit mehr Variabilität ran. Das heißt, es ist also ein Kennenlernen. Ich erinnere mich noch gut an meinen Pädagogikprofessor, Professor Dr. Anselm Ernst, Lehren und Lernen. Er hat ja doch schon etwas Legendenhaftes.
Absolut.
Mittlerweile. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie wir sprachen einmal über das Thema, er nannte das Overlearning. Mhm. Das heißt, weiter zu üben, obwohl sie etwas schon können. In meiner Klaviermethodik findet sich dieser Punkt am ehesten in der sogenannten Stabilisierungsmethode. Die Methode arbeitet mit wiederholungsbegrenztem Üben. Das heißt, ganz einfach, Sie arbeiten makroskopisch. Sie haben, wenn Sie etwas schon ziemlich gut können, also es geht schon aufs Konzert zu, da gibt es keine grundlegenden Arbeiten mehr zu machen. Dann nehmen Sie eine Episode, zum Beispiel eine Dreiviertelseite. Und die Aufgabe besteht darin, keinen Parameter, der irgendwie gedankliche Frische bringen könnte, zu verändern. Von den äußeren musikalischen Parametern. Also Sie verändern nicht das Tempo. Sie verändern auch nicht, natürlich die Komposition sowieso nicht, auch nicht jetzt extra irgendwas zu verändern, sondern Sie versuchen sich 10-mal hineinzuversetzen in die Empfindung dieser Episode. Und da habe ich unglaubliche Erfahrungen gemacht. Emotionale Erfahrungen. Denn was passiert? Sie fangen an, erste Wiederholung, klappt super. Sie arbeiten auch in einem bequemen Tempo. Ja, also Sie können das spielen. Mhm. Man kommt zweite Wiederholung, klappt super. Kommt dritte Wiederholung, jetzt beginnt es Ihnen schon langweilig zu werden. So, klappt aber immer noch. Vierte Wiederholung, passieren die ersten Fehler, weil sie nicht mehr aufmerksam sind. So, sie brauchen aber 10 fehlerfreie Wiederholungen. Klingt auf den ersten Blick stupid. Ich weiß, wieso, damit fehlerfrei und so weiter. Warten Sie. Und jetzt passiert was. Jetzt kommen Sie in eine Situation emotional, die der Konzertsituation entspricht. Sie können im Konzert nämlich auch nicht einfach beliebig oft wiederholen, sondern so. Und Sie kommen bei der Stabilisierungsmethode auch nicht weiter, wenn Fehler passieren. Zählt halt nicht, ja? So. Und Sie wollen aber auch nicht bis heute Abend da sitzen. Und jetzt passiert die Magie, wenn Sie es richtig machen. Die einzige Möglichkeit, damit Sie bis zur 10 kommen, besteht darin, dass Sie sich wieder und wieder in diese Episode verlieben. Das heißt, Sie beginnen dann wieder zu spielen und Sie richten die Aufmerksamkeit plötzlich auf eine Zwischenstimme. Sie richten die Aufmerksamkeit, das machen Sie ganz intuitiv. Sie richten die Aufmerksamkeit plötzlich auf einen Übergang. Das heißt, allein das Durchführen dieser 10 fehlerfreien Wiederholungen führt dazu, dass Sie in die Lage versetzt werden, Musik tiefer zu entdecken. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Ihre Hörer so schlüssig erscheint. Man muss es wirklich ausprobieren. Es ist unglaublich, was ich dort an Schönheiten entdeckt habe, durch diesen Frame, den ich gesetzt habe. Mhm. Sonst, bei variativem Üben, variieren wir alles Mögliche. Tempo, Metronomaufbaumethode, Lernabschnittsgröße, horizontale Additionsmethode und so weiter. Und es ist alles super. Aber sich tatsächlich einmal ohne Veränderung der äußeren Parameter wieder und wieder der musikalischen Gestalt zu widmen, lässt uns in die Tiefe gleiten. Ja, wenn man es richtig macht.
Ja.
Und das deutet auf diesen Begriff des Overlearnings hin. Man kann etwas schon, man bleibt aber trotzdem dabei. Mhm. Ja. Wissen Sie, wenn Sie mit einem ihm nahestehenden Menschen zu tun haben, verbringen Sie ja auch Zeit mit ihm, obwohl Sie ihn schon gut kennen. Ja. den Menschen. Und dann entdecken sie plötzlich Dinge an diesem Menschen, die sie nur dann entdecken können, wenn sie weiter mit ihm Zeit verbringen, mit diesem Menschen, wo sie ihn nicht. Und so irgendwie ist es auch mit der Musik. Obwohl es schon klappt, man bleibt trotzdem dabei. Ja. Also wie gesagt, da hatte ich wirklich unglaubliche musikalische Erlebnismomente.
Ich glaube, wenn man es auf den Menschen überträgt, wird das Bild auch, glaube ich, recht stimmig, dass es dafür auch eine Offenheit gegenüber, um es dann wieder auf die Musik zu übertragen, dem Werk gegenüber braucht, dass man quasi nicht so, Scheuklappen ist das falsche Wort vielleicht, aber mit der Haltung daran geht, naja, ich kann das Werk schon, da gibt es nichts mehr zu entdecken für mich, ich spiele es nur noch durch, sondern dass man quasi da, wie man heute schön auf Englisch sagt, open-minded so ein bisschen durchgeht und dass ich jedes Mal auch neu inspirieren, berauschen und emotionalisieren. Das finde ich ganz schön, auf jeden Fall, wie Sie das beschreiben. Es ist auch ganz faszinierend, Ihnen dazuzuhören, auf jeden Fall, wenn Sie darüber so sprechen.
Und genauso wichtig wie diese Beschäftigung, dieses sich immer wieder einlassen auf eine Episode oder ein Werk ist, genauso wichtig ist das Weglegen, das Vergessen. Sie wissen, das wissen wir aus Briefen von Brahms, über Brahms, wenn er komponierte, dann schrieb er etwas und dann ließ er das monatelang liegen und dann kam er wieder zurück. Und irgendwie glaube ich, dass das eine sehr gute Art ist, zu arbeiten, also wenn es die Lebensumstände zulassen. Das heißt, man widmet sich unglaublich intensiv ein, zwei Wochen einer Sache und dann legt man sie weg. Mhm. Und irgendwie scheint unser Gehirn das dann zu verarbeiten. Wenn man dann wieder zurückkommt, erscheint es doch irgendwie anders. Mhm. Das heißt, den Moment zu erkennen, wann die Abstinenz den größten Ertrag bringt. Das ist auch eine Kunst, glaube ich.
Weil ich es ganz spannend vorhin fand, da vielleicht an der Stelle mal den Bogen zu schlagen, wenn wir jetzt da diese Stabilisierungsmethode uns nehmen und diese 10 Wiederholungen anstreben. Wir reden ja gerade davon, das Thema wirklich durchzuspielen. Also wir reden da wirklich von physischem Üben, wenn man so möchte. Sie hatten es in Ihrem Text so schön beschrieben, dass vor allem auch die mentale Beschäftigung mit einem Werk. Sie hatten da, glaube ich, ein Werk von Liszt und eins von Brahms in Ihrem Text ganz kurz erwähnt und dass Sie eins schon mal gespielt hatten. Ich glaube, es war das Brahms-Werk und das nicht so stark mental geübt hatten und das Liszt-Werk war für Sie neu. Das hatten Sie damals für den Auftritt mehr mental auch vorbereitet, hatten sich da sicherer gefühlt und bei dem Brahms-Werk gab es wohl eine Abzweigung, die das Stück von einer halben Stunde kürzt. Was andersrum? Man merkt, ich bin kein Pianist, ich kenne mich da nicht so aus. Genau, es war auf jeden Fall andersrum, also das Brahms-Werk hat die Abkürzung. Jedenfalls fand ich es ganz spannend, wenn wir jetzt sagen, und darum geht es ja beim mentalen Üben, vor allen Dingen, wenn wir jetzt an Auftritt denken, an Probespielvorbereitungen, Wettbewerb und sowas, dass uns das mentale Üben im besten Fall in eine Lage versetzt, sicherer aufzutreten und damit einer größeren Souveränität vorzuspielen. Haben Sie quasi, wenn Sie jetzt diese ganzen Methoden, die wir jetzt da besprochen haben, wieder irgendwann den Punkt, wo es dann nochmal zurückgeht ins Mentale, weil wir haben ja quasi am Anfang diese mentale Beschäftigung mit dem Werk, die wir jetzt schon hinreichend beschrieben haben, kam jetzt quasi wieder auf diese ausführende Ebene. Gibt es dann quasi irgendwann den Punkt wieder zurück auf eine mentale Beschäftigung? Das kennt man ja ganz viel, dass man sich so in die Lage versetzt, wie wird das an diesem Tag X sein, wie wird sich der Raum anfühlen. Ich versetze mich in die Lage, wenn ich da auf der Bühne stehe, vor der Jury stehe. Und also gibt es quasi auch bei Ihnen diesen Twist wieder zurück? Machen Sie es in dieser Extremform? Oder ist quasi das Mentale bei Üben bei Ihnen eher auf diese Werkvorbereitung und Werkhinführung bis zu Ihrer Ausführung in Anführungszeichen begrenzt?
Ich glaube, wenn wir von mentalem Üben und mentaler Vorbereitung einer Konzertsituation sprechen, dann müssen wir unterscheiden, bereiten wir innerlich vor das konkrete Konzertereignis, indem wir beispielsweise uns den Konzertraum vorstellen, indem wir antizipieren, wie wir uns fühlen und so weiter. Also all das, was dieses konkrete Konzertereignis angeht. Und auf der anderen Seite die Arbeit, die mentale Arbeit am Werk selbst. Und was die konkrete Arbeit am Werk selbst angeht, die konkrete mentale Arbeit, so ist dieses Üben gar nicht zu trennen vom Üben am Instrument. Das heißt, das geschieht mit ebensolcher Regelmäßigkeit wie auch das Üben am Instrument. Das, wissen Sie, das mentale Üben und das instrumentale Üben ist wie Einatmen und Ausatmen. Das eine geht nicht ohne das andere. Insofern ist das nicht etwas, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Arbeitsprozess tut, sondern es durchzieht den gesamten Arbeitsprozess. Es ist gar nicht wegzudenken. Es ist sogar eher so, dass wenn Sie dann etwas schon sehr gut, auch manuell beherrschen, dass dann vielleicht sogar weniger Zeit am Instrument und mehr Zeit rein mental mit dem Werk verbracht wird. Das ist dann eine sehr individuelle Sache.
Mhm. Und vielleicht, wir haben jetzt ganz viel über klassische Musik gesprochen, eine Frage für alle Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker, die hier zuhören. Lässt sich nach der Methode auch Improvisation üben? Weil wir reden ja quasi aktuell immer nur von Noten, die quasi vor uns liegen und die wir erstmal abspielen und was ich nicht auswendig lerne vielleicht. Aber würde sich nach der Methode, die Sie da skizzieren, auch das auswendig, das Improvisieren so üben?
Also das weiß ich nicht, weil ich zu wenig Erfahrung mit Improvisation habe. Das müsste man ausprobieren. Ich denke, dass Komposition und Improvisation zu kurz kommen im Studium und überhaupt in der Beschäftigung, wenn wir begreifen, dass was wir als gedruckten Notentext vor uns sehen, als klassische Pianisten, wenn wir begreifen, dass das häufig ein künstlerisch auf den höchsten Stand gebrachtes Produkt ist, das aber den Ursprung im Improvisatorischen hat und wir das Werk noch besser begreifen können, wenn wir die dahinterliegende Improvisation auch selbst erleben. Ich glaube, dann könnte im Hinblick auf die Improvisation nochmal ein ganz neues methodisches Feld geöffnet werden. Das möchte entdeckt werden, aber ich habe so viel mit der Entwicklung der Klaviermethodik jetzt in dem direkten Zusammenhang mit der schon verfestigten Komposition zu tun, dass es mir noch nicht möglich war, das tiefer zu beleuchten. Aber es ist ein spannendes Thema.
Ja, absolut. Und es braucht ja ein paar Projekte für die Jahre, die noch dann hoffentlich kommen. Und das ist ja dann ganz spannend, das zu verfolgen auf jeden Fall an der Stelle. Ich würde vielleicht ganz gern, um so ein bisschen das abzurunden und vielleicht auch, um das so ein bisschen zu überblicken, auch an anderen Methoden, weil mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, dass natürlich nicht nur Ihre mentale Übemethode, wenn man das so bezeichnen möchte, gibt, sondern ich habe zum Beispiel die Methode von Tanja Orlov-Tschaikowski noch gefunden. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen das vertraut ist, die das noch so nach 5 Schritten so ein bisschen beschreibt und auch sehr, naja, trennscharf auch versucht zu beschreiben, wie man da vorgehen kann und das Ganze auch mit Entspannungstechniken, autogenem Training in dem ersten Schritt zu tun hat. Wie würden Sie das sagen? Also gibt's Besonderheiten an Ihrer Methode, die Sie von anderen unterscheidet? Oder würden Sie sagen, dass es im Üben nachher sowieso so individuell und kommt auch aufs Stück so ein bisschen an, dass sich das gar nicht so abgrenzen lässt, die verschiedene Methode, die es zum mentalen Üben und mentalen Training gibt da?
Also im Hinblick auf das mentale Üben ist mir persönlich wichtig, dass man als Musiker, als Pianist, dass man einfach vieles kennt. Ich glaube, nur wenn man vieles kennt, kann man entscheiden, was man selbst braucht oder zu brauchen glaubt, kann man vieles ausprobieren. Im Hinblick auf die Klaviermethodik, auf die 27 Methoden, auf die 13 Konzepte, die ich entwickelt habe, auf die Formulierung von über 50 Lernzielen, glaube ich, ist wichtig oder ist neu, dass ich versucht habe, es sozusagen jeweils auf den kleinsten denkbaren Baustein herunterzubrechen. Denn das ermöglicht es den Übenden, den Lehrenden, den Studierenden, diese verschiedenen Vorgehensweisen wirklich unmittelbar nutzen zu können und direkt auszuprobieren. Ich bekomme häufig die Rückmeldung, dass sich Käufer des Buches oder auch Abonnenten der digitalen Klaviermethodik dann eine dieser Methoden herausgreifen von den 27 und das einfach mal ausprobieren und die eigenen Erfahrungen damit sammeln und dann sehr häufig ganz begeistert berichten, wie denn plötzlich das Üben viel mehr Früchte zeigt. Ich bekomme auch häufig die Anfrage, muss ich denn jetzt mein ganzes Üben umstellen? Habe ich denn bisher jetzt immer falsch geübt? Nein, überhaupt nicht. Sondern es ist vielmehr die Formulierung von tradiertem und auch neuem Wissen in einer ganz zugänglichen Art und Weise. Sie haben ja bestimmt gesehen im Buch, ist die ganze Klaviermethodik festgemacht an sogenannten kleinen Lernkarten. Mhm. Und auf diesen Lernkarten steht in teilweise so auch ikonografisch aufgehübschter Form, der für den jeweiligen Punkt wichtige Aspekt. So. Und so kann man sich sehr einfach Schritt für Schritt durch die Vorgehensweisen hindurch arbeiten und entdeckt dann, was funktioniert für einen selbst gut und was vielleicht braucht man erst später im Übeprozess.
Ja, absolut. Das fand ich auch in Ihrer Online-Methode sehr spannend, dass Sie in den verschiedenen einzelnen Lektionen und die Sie ja beschrieben haben, ganz unten immer Lernziele haben. Und ich finde, das ist eine Sache, die sich die Musik jetzt so langsam, was ich feststelle, aber eigentlich noch viel mehr vom Sport auch abgucken könnte, weil da gibt es quasi viel mehr diesen Übertrag. Wir denken ans Fitnessstudio, an jedem Gerät ist quasi die Muskelgruppe abgebildet, für genau dieses Gerät gut ist. Und ich glaube, zu wissen, wenn man verschiedene Übemethoden nutzt, worauf die einzahlen am Ende, ist, glaube ich, ein sehr hilfreiches Wissen für jeden Musiker, aber auch für jede Person, die unterrichtet, um da möglichst differenziert und nicht so mit der großen Gießkanne über alles drüber zu schütten und den Leuten da bestmöglich zu helfen oder vor allem dem eigenen Üben irgendwie bestmöglich auch zu dienen.
Also besser könnte ich es nicht zum Ausdruck bringen.
Dann ja. Aber eigentlich ganz spannend noch, vielleicht, damit ich dann noch das anschließen darf. Das haben Sie auch sehr schön beschrieben, aber das findet man ja auch eigentlich immer wieder, wenn man über mentales Üben so ein bisschen sucht, dass die Methode ja nicht neu ist. Und das finde ich so spannend, die gibt es ja schon seit den 1930er Jahren. Ich habe Karl Eimer, Walter Gieseking als unter anderem einer der ersten Personen gefunden, die darüber mal was geschrieben haben. Und trotzdem ist es ja so, zumindest war das in meiner Hochschulerfahrung so gewesen, dass das Thema irgendwie wenig Platz findet. Wahrscheinlich ist es hier in Leipzig ein bisschen anders, durch Sie auch jetzt. Aber wirklich in die Breite geht das ja nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Methode nicht so in die Tiefe geht? Das also ist ja quasi ein weiteres Tool im Werkzeugkasten, was hilft, um sich Musik mehr und besser zu erschließen am Ende.
Also ich wage zu behaupten, dass jeder, der sich ernsthafter mit einem Instrument auseinandersetzt, mental übt. Also man kann sich, glaube ich, gar nicht dagegen wehren, dass man, wenn man am Instrument gearbeitet hat, dass dann die Musik im Kopf noch weiter ist. Ich glaube, worauf Sie abzielen, ist das ganz gezielte mentale Üben.
Das Bewusste auf jeden
das
Fall.
Das ganz ne? Bewusste, mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie das andere Kolleginnen und Kollegen machen. Es fließt zumindest in meinem Unterricht genau an jener Stelle ein, an der es einfließen muss. Das heißt, wenn ich sehe, dass beispielsweise eine Studentin oder ein Student technisch brillant, musikalisch kaum zu kritisieren spielt, in mir aber nichts berührt wird. Meine Seele resoniert nicht, kalt. Dann habe ich früher gedacht, na ja, vielleicht bist du heute nicht so gut drauf, irgendwie, vielleicht kommt das nicht so an dich ran. Mittlerweile denke ich anders. Mittlerweile denke ich, so, wenn man über 30 Jahre unterrichtet und sich täglich viele Stunden mit Musik beschäftigt, sind die Rezeptoren fein ausgeprägt. Das heißt, wenn da was entsteht, dann habe ich Selbstvertrauen, dann kommt das auch zu mir. Insofern denke ich in diesem Moment, Moment mal, da stimmt der Kontakt nicht. Zum Wesentlichen. in der Musik bei dieser Studentin oder diesem Studenten. Und dann ist der Moment, wenn wir beispielsweise im Hinblick auf das mentale Üben in Assoziationstechniken hineingehen. Wenn es darum geht, das emotionale Setup zu beschreiben, das das Werk als Ganzes umspannt oder auch die einzelnen Episoden, die Übergänge. Und dann unablässig einzufordern, musikalische Intensität. Und plötzlich entsteht es. Und plötzlich spüre ich eine innere Rührung in dem, was die Studentin oder der Student da tut. Das heißt, mentales Üben spielt zumindest jetzt in meinem Unterricht doch eine Rolle, wenn es eine Rolle spielen muss, zum Beispiel in solchen Momenten. Und ansonsten möchte ich natürlich die Studenten auch immer anregen, das, was ihr Lehrer so fabriziert hat, sich doch mal vor Augen zu führen, um zu schauen, ob sie da irgendwas von nehmen können, sodass sie zumindest mal in Berührung kamen mit jetzt auch dem Artikel im Buch von Uli Mahlert oder mit der Klaviermethodik digital oder eben auch im 400-seitigen Buch.
Das ist spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch da über das Thema weitere Stunden auch sprechen. Es macht irgendwie sehr großen Spaß, Ihnen da auch zuzuhören. Auch die Leidenschaft auch zu hören und zu sehen, vor allen Dingen, mit der Sie über das Thema sprechen. Ich würde vielleicht, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und nochmal in den Hafen dieses Podcasts so ein bisschen einfahren zu lassen, noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Was üben Sie gerade oder was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können, darf auch gerne nicht musikalisch sein?
Also im Musikalischen beschäftige ich mich gerade mit der 6. Partita von Bach. Das lerne ich gerade und das fällt mir schwer, weil es so wenig Zeit außerhalb der Aktivitäten gibt, sich damit zu beschäftigen.
Das heißt, was Neues Musikalisches lernen Sie da gerade auf jeden Fall. Und wenn Sie jetzt auf Ihre eigene Musikstudierendenzeit zurückschauen und sich einen Tipp gern mitgeben würden aus heutiger Sicht, um welchen Tipp wären Sie früher als Erstsemester froh gewesen, den Sie heute diesem jungen Christian Pohl mitgeben könnten?
Ich würde vielleicht meinem ganz jungen Ich mit auf dem Weg geben wollen, dass für die Raupe die Zerstörung des Kokons eine Zerstörung der umliegenden Welt bedeutet. Und erst später versteht sie, dass sie zu dem wunderbaren Schmetterling werden konnte, nur indem der Kokon gerissen ist und zerstört wurde. Und ich erlebte das bei mir selbst und auch bei Studierenden. Künstlerische Entwicklungsprozesse sind schmerzhaft. Wenn man über sich hinaus wächst, gibt es Wachstumsschmerzen. Und deshalb ist es so wichtig, glaube ich, dass man als Lehrer ganz behutsam begleitet, auch psychologisch, einen angstfreien Raum schafft, in dem diese Prozesse stattfinden können, in steter Ermutigung. Und dass man als Lernender versteht, dass ein Scheitern immer eine Chance ist, etwas zu lernen. Wenn ich nur Erfolg habe, wie kann ich da etwas lernen? Durch das Scheitern lerne ich und kann wachsen. Und gerade im Musischen, wenn man dann mal Konzerte hat, die in die Hose gehen und was wirklich nicht klappt, so oder Blackout und wirklich diese Dinge, dass man nicht verzweifelt daran, dass man nach dem anfänglichen Schock sagt, okay, ich lerne draus. Ich verändere meine Vorbereitung. Und deshalb immer mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnt. Der Ursprung der gesamten Klaviermethodik ist gebunden an solch ein sehr schmerzliches Erlebnis. Ich hatte einen internationalen Wettbewerb zu spielen. Mein Lehrer schickte mich dahin während meines Grundstudiums. Und ich weiß nicht wie, irgendwie bin ich ins Finale gekommen. Und war krank vor Nervosität. Also nicht nur im übertragenen Sinn. Ich war einfach der Situation überhaupt nicht gewachsen und bin mit wehenden Fahnen untergegangen. So, ich spielte die 2. Sonate von Rachmaninow. Das ist ein irrwitzig schwieriges Stück. Und ich weiß nicht mehr, wie ich da das Ende erreichte. Es war also so. Und das war der Beginn der Klaviermethodik. Nachdem ich mich da irgendwie erholt hatte von diesem Schock, von diesem traumatischen Erlebnis, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Warum spielen bei diesem Wettbewerb Leute im Finale und können auf ihr Leistungspotenzial zugreifen? Und du kannst das nicht. Du hast nicht weniger geübt als die. Aber irgendwie hast du keinen Zugang drauf. Hast du keinen Zugriff drauf. So. Und da dachte ich, also das muss mit der Art und Weise, wie du an die Stücke herangehst, zu tun haben. Und das war die Keimzelle. Und das, dann habe ich angefangen, die Klaviermethodik zu entwickeln. Und wegen der Klaviermethodik konnte ich Professor werden, weil ich mein eigenes Spiel entwickeln konnte. Wegen dieser Klaviermethodik konnte ich seit 2009 unzählige Seminare geben. Und auch wegen dieser Klaviermethodik haben jetzt meine Studenten die Möglichkeit, ihr Talent noch besser zu entfalten. Das heißt, der Ursprung war in etwas Negativem. Aber die Frucht ist ganz positiv.
Das heißt, wenn wir beim Bild bleiben wollen, ist aus der Raupe jetzt der Schmetterling quasi entwachsen und fliegt seit dann mehreren Jahren und Jahrzehnten.
Ja, und mal schauen, wie sich dieser Schmetterling dann zu etwas anderem wieder transformiert. Es geht ja immer weiter. Absolut. Man hört ja nie auf zu lernen. Das ist ja etwas vom Schönen in unserem Beruf. Und dann gibt es natürlich auch außerhalb des Musischen unendlich viel, was es neu zu entdecken, neu zu lernen gibt.
Absolut. Herr Pohl, das hat ganz, ganz, ganz großen Spaß gemacht. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und danke fürs Interview.
Vielen Dank auch Ihnen.
Das war's für heute. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Einmal im Monat verschicke ich einen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis bald wieder. Ciao, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.